Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am letzten Sonntag nach Epiphanias. Jetzt geht der weihnachtliche Festkreis tatsächlich zu Ende und spätestens am kommenden Dienstag, an Lichtmess, wie es früher hieß, zum Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, das an die Beschneidung Jesu erinnert, spätestens jetzt werden die letzten Weihnachtsbäume abgeschmückt und entsorgt. Ich muss dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum entsorgen, denn wir hatten die Lichterkette an den Gummibaum im Wohnzimmer montiert. Noch ist sie drauf, aber spätestens eben am Dienstag wird die Lichterkette wieder verschwinden und wir stellen uns innerlich auf die Zeit ein, die vor uns liegt. Am nächsten Sonntag ist schon Sexagesime, der Beginn der Vorfastenzeit. Heute begleiten uns 6 Verse aus dem 1. Kapitel des 2. Petrusbriefes. Hören wir uns an, was er der uns unbekannten Gemeinde schreibt.
Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet.
Liebe Schwestern und Brüder, da legt der Verfasser des 2. Petrusbriefes, von dem wir leider Gottes nicht genau wissen, ob es der historische Petrus oder einer seiner Schüler war, ordentlich los. Er wendet sich gegen Menschen, die wohl versucht sind, die Botschaft der Wiederkunft Jesu zu verwässern oder zu verändern. Was Luther hier mit ausgeklügelten Fabeln übersetzt, heißt im griechischen Urtext Mythos. Wir kennen ja den Begriff Mythos auch. Vielleicht war es damals zu Luthers Zeiten nicht so ganz geläufig und er hat es mit Fabeln übersetzt. Eine Fabel ist ja normalerweise eine Lehrerzählung, die einen moralischen Hintergrund hat, aber keinen historischen. Ein Mythos hingegen ist eine Geschichte, die eigentlich für sich in Anspruch nimmt, dass sie einen Wahrheitsgrund hat, aber dann trotzdem ausgeschmückt wurde in vielfältiger Art und Weise. Der Verfasser des 1. Petrusbriefes stellt das eindeutig in Abrede. Er sagt, ich rede die Wahrheit und zwar unverfälscht. Es gibt so ein schönes kleines Kinderspiel, das Sie sicherlich kennen, man nennt es Flüsterpost oder auch Stille Post, in dem wird eigentlich die Entstehung eines Mythos so richtig schön nachempfunden. Sie erinnern sich? Da setzt man sich in den Kreis, je mehr Kinder oder Erwachsene, desto besser, und der Erste bekommt ins Ohr eine Botschaft geflüstert. Zum Beispiel den Satz, heute Morgen gab es Schnee. Und er hat den Auftrag, diese Botschaft seinem Nachbarn ins Ohr zu flüstern, der wieder dem Nächsten, bis der Letzte an die Reihe kommt. Und anstatt heute Morgen gab es Schnee, hört man dann vielleicht dem Opa tun die Knochen weh. Hat nichts mehr mit dem Ursprung zu tun, höchstens noch ein kleiner Endreim. Aber die Lehre aus diesem Spiel ist, je öfters etwas weiter erzählt wird, desto größer ist die Gefahr, dass es sich von dem Ursprünglichen entfernt. Und genau dagegen wendet sich der Verfasser des zweiten Petrusbriefes. Er macht deutlich, wenn jemand mir die Wahrheitsfrage stellt und mir unterstellt, dass ich meiner Fantasie Raum gegeben habe, dem setze ich einiges entgegen. Das, was ich euch sage, ist kein, wie man unterfränkisch sagt, Gschmarri, sondern das ist die Wahrheit durch und durch. Und ich liefere euch Fakten. Es geht um das Wirken und um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Selbst wenn ihr jetzt ungeduldig geworden seid, bei Gott laufen die Uhren etwas anders. Die Botschaft, die ich euch sage, ist wahr, sie ist authentisch, denn wir, und mit wir meint er, dass er nicht alleine ein wirklicher Augenzeuge gewesen ist, sondern andere Jünger dabei waren. Hintergrund dieser Geschichte, Hintergrund, den er mitgeben will an seine Adressaten, ist die Verklärung Christi, wie sie im Matthäusevangelium im 17. Kapitel aufgeschrieben ist. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Und die Stimme spricht, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der kommt übrigens in der Geschichte Jesu zweimal vor. Einmal in Markus 1 und Matthäus 3, als Jesus sich von Johannes taufen lässt, da hören sie eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und bei der Verklärung in Matthäus 17 fallen die gleichen Worte noch einmal. Es ist zweimal das Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn. Es gab in der Vergangenheit auch deutliche Stimmen, die gesagt haben, mit diesen Worten, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, hat der allmächtige Gott den Menschen Jesus adoptiert und damit zu seinem Sohn gemacht. So entstand eine Bewegung im 2. Jahrhundert nach Christus, die nannte sich die Adoptionisten, also diejenigen, die an eine Adoption Jesu durch Gott glaubten. Aber diese Lehre ist letztlich 325 beim Konzil von Nicäa als Irrlehre erklärt worden. Es war einfach ein Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn, ohne eine menschliche Rechtssetzung, Rechtsveränderung, dass da jemand adoptiert wird. Jesus war, ist und bleibt der Sohn Gottes. Und der Verfasser des Petrusbriefes, er sagt, ich bin ein Ohrenzeuge. Ich habe diese Stimme vom Himmel gehört. Und zwar in einer Situation, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Also, er war mit dabei, als die Verklärung Jesu stattfand. Und was gibt es Glaubwürdigeres als einen Augenzeugen? Da muss man nicht erschließen und Indizien verarbeiten, sondern ein Augenzeuge ist derjenige, der die Wahrheit am besten verkünden kann. Er nimmt für sich in Anspruch, der Petrus zu sein, der dabei war, als Jesus verklärt wurde, sein Angesicht wie die Sonne leuchtete und seine Kleider weiß wie das Licht wurden und plötzlich Mose und Elia erschienen. Er nimmt für sich in Anspruch, derjenige gewesen zu sein, der zu Jesus sagt, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er ist derjenige, der für sich in Anspruch nimmt, eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Jetzt kommt der eigentliche Inhalt. In den ersten drei Versen, da macht der Verfasser des zweiten Petrusbriefs nur deutlich, Leute, passt auf, ich bin glaubwürdig. Aber jetzt kommt eben die Botschaft. Wir haben ein prophetisches Wort und dieses prophetische Wort sagt, Jesus wird zu seiner Zeit wiederkommen und die sagt, der Weg dorthin ist nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Es wird im Leben vieler Menschen Nacht sein und dunkel sein. Wir werden Lasten zu tragen haben. Wir werden Schmerz auszuhalten haben. Die Nacht ist dunkel, die Nacht ist lang, die Nacht ist finster. Aber auf jede Nacht folgt der Morgen, folgt das Aufgehen der Sonne, kommt der Morgenstern zum Vorschein, wie er sagt. Und deswegen ist die Zeit, die ihr warten müsst, die Zeit des Wegs in der Dunkelheit, nur ein Zeichen der Langmut und der Güte Gottes und kein Zeichen dafür, dass die Botschaft nicht stimmt. Die Botschaft ist, Jesus wird wiederkommen, er wird Licht ins Dunkel bringen. Hat er den Menschen damals geschrieben und letztlich, wenn wir jetzt schauen, obwohl Tag und Nacht regelmäßig vergehen, viele von uns empfinden die momentane Zeit schon als eine bedrückende, eine dunkle Zeit mit all den Einschränkungen und auch den Pannen bei der Impfung. Und gleichzeitig haben wir ja die Hoffnung, dass das Licht kommt. Nicht nur das Licht am Ende aller Tage, von dem der Verfasser des zweiten Petrusbriefes spricht, sondern auch das Licht am Ende des Tunnels, sich durchsetzt und wir auch die Pandemie eines Tages wirklich überwinden. Das ist die Botschaft. Jesus, das Licht der Welt, wird zu seiner Zeit, zu gegebener Zeit wiederkommen und die Zeit bis dahin müsst ihr ertragen und euren Weg gehen. Aber es ist natürlich auch so, das weiß er, dass immer dann, wenn die Zeiten nicht so rosig sind, wenn also das Dunkel herrscht, immer wieder Stimmen auftauchen werden, die daran zweifeln, die andere Wege vorschlagen oder ganz andere Erklärungsmuster haben. Deswegen schreibt er, das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Also, eine Weissagung, das ist ja etwas, was in die Zukunft gerichtet ist. Ein Wort, das sagt, dann und dann wird dies oder jenes geschehen, lässt sich aber nicht mit unserem menschlichen Verstand gestalten, dass es eine weise Aussage ist. Und es gab damals eine ganze Reihe von selbsternannten Propheten, die gemeint haben, sie müssten das, was sie sich denken, und das Volk bringen und sie so auf von ihnen vorgeschlagene Wege bringen. So falsche Propheten, die gibt's ja immer wieder. Wir hören's ja und sehen's ja. Manch einer, der verkündet ganz schön krude Ansichten oder Interpretationen oder Wahrheiten, zumindest hält er sie dafür, Aussagen, bei denen es einen wirklich gruselt. Und wenn man dann genauer nachfragt, du sag mal, wo hast denn das her? Dann kommt die Antwort, das habe ich aus dem Internet. Heutzutage, damals natürlich beim zweiten Petrusbrief gab es das noch nicht. Aber man sieht, wie schnell und wie einfach Menschen verführbar sind. Wie schnell ein paar krude Gedanken zu einer Verschwörungstheorie werden und dann letztlich viele, viele Menschen beeinflussen und sie so auf Wege führen, die nicht zum Heil, sondern ins Unglück führen. Damals Da waren es dann Menschen, die behauptet haben, das hat mir Gott gesagt. Heute sind es die Menschen, die sagen, das habe ich aus dem Internet. Und auch da, im Umgang mit solchen Aussagen, hilft uns der zweite Petrusbrief. Wenn er sagt, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Eine wirkliche Weissagung wird getrieben vom Heiligen Geist. Und wer vom Heiligen Geist getrieben ist, der redet auch im Auftrag Gottes. Was damals die falschen Propheten waren, sind manchmal heute die Vertreter der alternativen Fakten. Wichtig an der ganzen Geschichte ist eins. Und das hat sich durch die Geschichte Gottes mit den Menschen immer wieder bewahrheitet. Die wahren Propheten, die Weissagungen gesprochen haben im Auftrag Gottes, deren Weissagungen haben sich eben als wahr erwiesen im Nachhinein. Wie viele Propheten gab es in Jerusalem vor der Zerstörung, die gesagt haben, ihr macht alles richtig. Und Jeremia zum Beispiel und Jesaja haben gewarnt. Jeremia und Jesaja stehen in der Heiligen Schrift, weil das, was sie im Auftrag Gottes den Menschen gesagt haben, sich als wahr erwiesen hat. Die anderen, die das Gegenteil verkündet haben, die sind dem Vergessen anheimgestellt worden. Sie waren falsche Propheten. Auch jetzt kann man in den Situationen, in denen wir uns in mancher Hinsicht befinden, dann im Nachhinein sehen, wer denn tatsächlich Recht hatte. Corona-Leugner zum Beispiel, die meinen, das gibt's alles nicht. Oder diejenigen, die zuverlässig und vorsichtig warnen und gestalten. Ich bin schon der Meinung, dass in diesem Zusammenhang diejenigen, die zur Vorsicht aufrufen, den Wahrheitserweis schon längst erbracht haben. Aber es geht jetzt nicht um unsere Situation, um Corona oder Corona-Leugner. Nein, es geht um die Geschichte von uns Menschen und den Blick auf ihre Vollendung. Genauso wie die Adressaten des zweiten Petrusbriefes gehen wir durch die Zeit. Manchmal ist sie etwas heller, manchmal aber auch, wie jetzt gerade, etwas dunkler. Am Ende aber wird das Licht stehen, das Ende der Nacht, das Anbrechen eines neuen, eines ganz besonderen Tages, das Anbrechen des Tages, an dem Jesus wiederkommt. Schwester Helga Winkel hat's in einem Gedicht ganz eng und innig zusammengefasst. Keine Nacht kann uns festhalten.
Noch kämpfen wir uns durch die Nacht von Schuld und Leid, von Hass und Qual und Seufzen unter Satans Macht im tiefen, dunklen Todestal. Doch über uns der Morgenstern verkündet hell den Sieg des Herrn. Und ist das Dunkel noch so dicht, das uns den nächsten Schritt verhüllt, das letzte Wort Gott selber spricht, wenn herrlich sich sein Plan erfüllt. Hell strahlend schon der Morgenstern verkündet uns den Tag des Herrn. Drum machen wir die Herzen weit für dich, du morgenfrohes Licht, Wort Gottes, Glanz der Herrlichkeit, das alle Dunkelheit durchbricht. Herr Jesus, unser Morgenstern, du sieghaft strahlend Licht des Herrn. Wir bleiben nicht im Dunkeln stehen, wir freuen uns auf Gottes Tag, dem glaubend wir entgegengehen, dass keine Nacht uns halten mag. Du führst ins Licht uns Morgenstern, wir folgen froh dir, unserem Herrn.
Thank you.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.